First of all,
lassen Sie mich zunächst einmal Ihnen dreien danken für Ihre Wortbeiträge. Ursprünglich hatten wir eine längere Panel-Diskussion mit uns dreien geplant, aber ich hatte auch das Gefühl, als ich in der ersten Reihe saß, dass unser Publikum jetzt wirklich den Wunsch hat, mit Ihnen dreien in Kontakt zu treten, mit Ihnen zu diskutieren. Ich möchte also zunächst ganz kurz zu eröffnen für Fragen und Antworten kurz eine Einführung geben, bevor wir unseren Zuschauern und Zuschauerinnen die Möglichkeit geben zu fragen und Ihnen die Möglichkeit geben zu reagieren. Ihre Beiträge waren wirklich tiefgehende Überlegungen zur Situation, in der wir uns in der Gegenwart befinden. Ich habe Ihren Vorträgen entnommen, dass Taye Selassie in ihrem Essay zum Thema Flughafen eigentlich eine Szene beschreibt mit Menschen, die sich in einer völlig paranoischen Situation befinden. Und ich habe wahrgenommen, dass Sie beide versuchen, für die Gesellschaft zu kontextualisieren, mit welchen Methoden diese Art von Paranoia überhaupt konstituiert wird, die Sie, Taye Selassie, in Ihrer Geschichte beschreiben. Lassen Sie mich eine allererste Frage stellen und dann überlasse ich alles Weitere dem Publikum. Es gibt da diese beiden Sätze, in denen Sie beschreiben, dass wir eigentlich mehr Angst haben vor dem Unbekannten, dem ungesehenen Mann, als vor dem Mann, von dem wir wissen, dass er ein Dieb ist. Der Mann, der will, ist angsterregender als derjenige, von dem wir wissen, dass er stiehlt. Von welcher Art Gesellschaft sprechen wir hier? Vielen Dank, liebes Publikum, für diese Geduld. Zunächst einmal wirklich, Sie sind ganz, ganz toll. Und zu Ihrer Frage, Bernd, Sie sagten es ja gerade, wir haben mehr Angst vor dem Unbekannten, vor dem Mann, den wir nicht sehen können vielleicht, aber wir können ihn ja sehen. Vielleicht ist sein Gesicht verdeckt, aber wir könnten ihn anschauen. Und wieso haben wir mehr Angst vor dem, der will, der begehrt, als vor dem, der uns etwas nimmt? Das hat zu tun, wie meine beiden Kollegen ja schon angedeutet haben, es hat zu tun mit einer langen Geschichte des Verdeckens rassistischer Gewalt, die genau die Toleranz für Bombenangriffe, für Drohnenangriffe, für Enthauptungen eigentlich beinhaltet. Und ich denke an etwas, was ich schon vor einem Publikum in Deutschland gesagt habe. Das hat mich nicht mehr losgelassen. Ich war in einem Flugzeug, wie sehr häufig, und ich las gerade irgendein mittelmäßiges Magazin, eine Zeitschrift. Darin gab es eine Liste der friedfertigsten Länder der Welt. Und da gab es eine Beschreibung mit zwei Sätzen für jedes Land. Und das zweitfriedlichste Land der Welt, wie jemand einschätzte, war Schweden. Und das friedlichste war Norwegen. Und da geht es um die Frage vor den davor, wieso wir Angst haben vor denen, die wollen und nicht vor denen, die nehmen. Also nach der Friedfertigkeit in Schweden wäre es so, nach dieser mittelmäßigen Zeitschrift, dass ohne Ironie dort, obwohl ich den Jetlag hatte, ich dem Magazin entnommen hatte, dass Schweden so friedlich sei, weil es keine Gewalt gebe dort im Innern. Und dann gab es plötzlich diesen Verweis darauf, dass Schweden gleichzeitig das Land sei, das auf Nummer 3 der Exporteurliste für Waffen stehe. Und da habe ich gedacht, ja, in dieser Welt leben wir. Also eine Welt, in der wir das friedlichste Land der Welt benennen und gleichzeitig ist es das Land, das an andere Nationen, die wir gewalttätig nennen, Waffen exportiert. Das ist das Szenario, in dem wir sind. Die Angst vor dem Unbekannten ist im Inneren getrieben durch diese Ablehnung, überhaupt zu verstehen, wovor wir Angst haben. Das heißt, es gibt hier einen inneren Drang, nicht wissen zu wollen, um ausschließen zu können. Und natürlich gibt es da die geschichtlichen Konditionen darunter. Und diese implizite Referenz in einigen der Bildern der andauernden Kreuzzüge, das geht ja zurück auf mittelalterliche Traditionen, christliche Kreuzzüge von der Bildsprache her, das hat auch zu tun mit der Transformation im Staatenmachen der letzten 50, 60 Jahre. Vom liberalen, sorgetragenden Staat, der hauptsächlich homogen war, hin zu dem neoliberalen Staat. Also das ist der Rückgriff auf die Individualisierung der Eigenverantwortung, im Namen dessen, den Wohlfahrtsstaat loszuwerden, natürlich nicht den Staat als solchen loszuwerden. Es geht mir um diese Hyperrealisierung einer Staatsform, die Ressourcen verlagert hat von der Fürsorge, dem Wohlfahrtsinteresse hin zur Überwachung, hin zur Kriegsführung und so weiter. Man kann also tatsächlich das erkennen in dem, was in den Verteidigungsbudgets und von dem neoliberalen Staat hin zu dem, was ich vorschlage, haben wir den algorithmischen und biometrischen Staat, der, wenn er komplett umgesetzt würde, sich vollkommen würde verzichten auf Pässe oder Ähnliches. Man hätte die eigene Unterschrift in der Iris des Auges. Man würde sie immer mit sich herumtragen und vielleicht wäre das eine nahtlose Kondition, absolutistisch gesehen, wenn man jetzt sagt, man weiß immer, wo man ist, wer man ist, wo auch immer man ist. Man müsste also nicht mal mehr das Telefon ein- oder ausschalten. Man könnte auch das iPhone zu Hause lassen, wenn man reist, denn es gäbe eben das alles im Ich eingeschrieben. Ich möchte zwei kurze Kommentare anschließen. David sprach diese Klemme zwischen Wissen und Ignoranz an, dieses zwischen den Stühlen sitzen. Und das Paradoxon unserer Zeit besteht meines Wissens nach daran, dass wir die Möglichkeit haben, so viele Dinge zu erkennen, zu kennen, so viele Kulturen zu kennen. Wahrscheinlich hat sich das noch nie so manifest gezeigt. Wir können fast auf jedes Wissen zugreifen, das wir möchten. Und dennoch ist das Kultivieren der Ignoranz auch Teil der kulturellen Stimmung unserer Zeit, dieses Temperaments. Nicht alle von uns können sich den Luxus der Ignoranz leisten. Das können die Mächtigen tun. Und in der Geopolitik unserer Welt ist das natürlich eine wichtige Dimension. Aber ich denke auch, dass es eine tiefgehende Transformation dessen gibt, was als Wissen gilt. Und das müssen wir uns wirklich genau anschauen. Gestern war der Zweck des Wissens noch, bestand er noch darin, so viel wie möglich zu erklären und auch so viel wie möglich zu verstehen. Mir scheint es nun aber so, dass immer mehr die Erklärung und das Verstehen ersetzt wurde durch Auflisten, durch Datenbanken, durch Datenerhebung, durch Risikoprofilbildung, durch algorithmische Modellbildung, durch Informationsintegration, durch Datenanalysen. Und das dies geschieht zum Zweck des Kaufens und Verkaufens. Das heißt, es geht hier um eine gewisse Kontraktion auf prozedurale Operationen, auf Auflistungen, Klassifizierungen, Kodifizierungen anstatt eines wirklichen Verständnisses. Und das hat tatsächlich paradoxerweise dazu geführt, dass wir eine Expansion der Paranoia feststellen in der Mentalität der Menschen. Gut, nun beginnen wir mal damit, die erste Frage aus dem Publikum zu sehen. Wo ist das Mikrofon? Bitte warten Sie kurz auf das Mikrofon.
Ja, mein Englisch liegt so fern vor, dass ich nicht ordentlich in Englisch sprechen kann. Gut. No, ich möchte vor meiner Frage zwei Bemerkungen machen. Die eine Bemerkung ist, oder ja, diese Aussage, wonach die Leute nicht auf guten Daten eine falsche Überlegung machen, sondern auf Basis von falschen Daten eine gute Überlegung machen, ist für mich sehr wichtig. Damit meine ich, die Leute, die hier zum Beispiel in Deutschland auf Spendeboxen schwarze Kinder sehen, die in Reihe stehen, um auf Essen zu warten, können nicht ein anderes Gedanken haben, als gegenüber Schwarzen Rassist zu werden. Das ist sehr wichtig. Das heißt, die Grundlage, worauf die sogenannten Radikalen oder die Rassisten, ich rede von der Bevölkerung, von der tieferen Bevölkerung, worauf die Basis ist, da geliefert. Und die zweite Bemerkung ist, wenn die Leute in Talkshows sagen, das Problem Afrikas besteht darin, dass die Grenzen willkürlich gezogen wurden. Das stimmt, aber sie sagen das, weil sie aus Basis von diesem Erkenntnis oder von dieser Tatsache neue imperialistische Politik machen wollen, die darauf basiert, dass diese willkürliche Grenze neu geschaffen werden oder neu konstruiert werden. Darauf meine Frage, wie weit sind die interessanten Aufträge bewusst, dass diese Musik von Antirassismus oder von, wie nennt man das, Weltbürgertum und all diese Sachen, wie weit sind Sie bewusst, dass diese Musik schon von dem Herrschenden und von dem Imperialisten schon längst gespielt und getrieben werden? Das ist meine Frage. Wow. Danke.
The second point I think I got.
Gut, ich glaube, den zweiten Teil der Frage habe ich sogar verstanden. Also diejenigen, die darauf hinweisen, dass Grenzen in Afrika willkürlich gezogen wurden, haben ja selber ihr eigenes Herrschaftsinteresse und Machtinteresse. Die Frage ist jetzt, in welchem Umfang erkennen Menschen wie wir das auch? Oder aber, ob man dafür überhaupt ein Bewusstsein entwickeln kann. Es ist wirklich ein Spiel der Machtinteressen. Ich denke, wir sollten jetzt mal diese zweite Frage aufnehmen. Bitte schön. Ich hoffe, das hat sich jetzt selbst erklärt. Es geht also um die Annahme, dass oder das Wissen darum, dass die Grenzen in Afrika künstlich gezogen wurden und dass dies als Argument von einigen verwendet wird, um Machtspiele zu spielen. Also dies sei ein funktionalisierter Punkt. Ich denke, wir nehmen noch ein paar weitere Fragen entgegen. Dankeschön. Okay, wir beginnen jetzt mal. Ich würde gerne die Frage zum Thema Grenzen der Gewalt aufnehmen. Es gab viele Diskussionen um sichere Orte für Migranten. Also das Objekt der Gewalt war der Gegenstand der Diskussion. Nicht wirklich die Vorname der Migration als solche oder die Tat der Migration, der Fakt der Migration an sich. Und im Essay von Taye Selassie haben wir das ja gehört, anstarren, ohne jemanden wirklich zu betrachten. Das hat ja auch zu tun mit Gewalt. Ich würde das jetzt mal provokativ so formulieren wollen, verwässert das nicht dieses Konzept? Gibt es da nicht die Gefahr, dass ähnlich wie beim Problem des Postrassischen, dass man im Grunde die Gewalt gar nicht mehr fassen kann? Ich sehe gerade schon ein Kopfschütteln, aber ich denke, das wäre schon auch eine interessante Frage. Gut. Wir nehmen noch eine Frage entgegen. Herzlichen Dank. Ich habe eine Frage an David. Vielen Dank für Ihre Diagnose der postrassischen Katastrophe. Ich habe mich dennoch gefragt, ob, und bitte verstehen Sie diese Metapher, ob dieser Virus des Weißseins, nicht das Weißsein aus weißen Körpern zu externalisieren, ob das nicht genau jetzt erst einen gewissen Ausbruch erlebt ist. Sind es nicht die Verloser des rassischen Kapitalismus, also die weißen Arbeiter, oft gezeigt auf ihren Fotos, sind es nicht genau diejenigen, die diese Version des Weißseins zeigen? Also diese Version von Weißwein, in dem Weißsein nicht singulär ist in oppressiven Qualitäten, sondern an der Macht ist und diese verliert. Wir Weißsein als Eigentum verstehen, aber sind das nicht auch die Flüchtlingshelfer, also die mitte-links-liberalen Konsensbilder, die im Grunde ein gefährlicheres Symptom dieses Ausbruchs darstellen? Wie können wir also das Problem diagnostizieren, wenn Sie überhaupt mit dieser Analyse teilweise übereinstimmen sollten? Und um da noch einen weiteren Kommentar anzuschließen, würde ich jetzt Taye und Achille darum bitten, wenn Gaza eine Metapher für die Zukunft gesehen werden könnte, dass Sie sich dazu äußern, wie Sie die Situation der deutschen Linken sehen. Da gibt es ja eine sehr ambige Haltung gegenüber Israel. Einige sind pro Israel, einige sind dagegen. Und da kommt das Problem des Umgangs mit dem Jüdischsein zurück auf die deutsche Linke, die nicht weiß, wie sie mit der Siedlungspolitik umgehen soll. Könnten wir vielleicht nochmal eine Frage für eine Frau hören, die ich auch verstehen kann, bitte? Pardon, eine Frage von einer Frau. Entschuldigung, das hat die Dolmetscherin gerade falsch verstanden. Also könnten wir bitte auch eine Frage von einer Frau hören, nicht für eine Frau. Gut, Taye sprach über die neuen Qualitäten der Gewalt. Ich würde gerne darüber nachdenken wollen, wer dann eigentlich Feind des Staates ist. Das scheint mir eine wichtige Frage zu sein. Das könnten ja die Blogger sein, die aus den USA aus bloggen. Und das könnte auch die erste muslimische Richterin sein am Hudson River. Das sollten wir vielleicht auch noch mit einbezogen, wenn wir über diese Watch-and-Kill-Listen sprechen. Wer ist eigentlich dieser Feind? Okay, dann machen wir jetzt die erste Runde und dann beginnen wir mit Ihnen in der zweiten Fragerunde. Gut. Es hat also einige Hinweise und Kommentare zum Thema Gewalt gegeben. Auf der einen Seite ist es so, dass wenn wir über Mikroaggressionen sprechen, sie als Gewalt bezeichnen, dann sehen wir nicht, dass da auch einen Bezug gibt zur Kreation attitudinaler Beziehungen. Und da geht es auch um das, was man als Gewalt wahrnimmt und das, was wirklich Gewalt ist. Gewalt durch den Staat, die Gewalt des Tötens von Menschen und so weiter. Das bedeutet letztendlich, dass alle Formen der Leugnung des Selbstraums gleichzusetzen wären, damit Bomben abzuwerfen auf Menschen oder Menschen mit Gewehren anzugreifen. Aber da gibt es schon auch einen gewissen Bezug. Und die Enteignungen, also die Kreation, das Herbeiführen von Enteignungen, das wird ja auch in der Kultur produziert mit gewalttätigen Computerspielen, damit, dass man eine kritische Haltung gegenüber der Gewalt gar nicht erst einnimmt. Es mag Gewalt in diesen Spielen geben, wird gesagt, aber es sind keine gewalttätigen Spiele, weil Menschen nicht zu Schaden kommen. Also es scheint sich diese Relation zwischen Kulturproduktion zu verlieren, also dieser Kultur, in der Menschen auch Dinge verstehen, auch kritisch sind gegenüber dem, was sie erleben. Und es scheint so zu sein, dass nur neuerdings gesagt wird, okay, oh, Drohnen werden gesteuert von 10.000 Kilometer Entfernung aus einer Höhe von 5.000 Fuß und das funktioniert am besten. Und das wird im Grunde eigentlich erlebt, als wäre es ein Computerspiel. Im Grunde ist da doch eine komplette Analogie. Das ist doch nichts anderes, als ob jemand ein Computerspiel spielt. Das heißt, wir müssen wirklich mal die tieferen Beziehungen zwischen diesen Bedingungsgefügen analysieren und auch die Beziehungen zwischen anderen Faktoren sind wichtig. Es ist nicht nur die weiße Arbeiterklasse, die diese Gewalt zum Ausdruck bringt. Ich hatte ja auch das Zitat von Bill O'Reilly, der ganz sicherlich nicht zur Arbeiterschicht zu zählen ist. Ich denke, das zieht sich durch andere Schichten der Gesellschaft auch. Und das ist auch zum Teil der Grund, warum ich gesagt habe, wichtig ist, dass sich Koalitionen formen durch die Generationen, durch die Gesellschaftsschichten und durch unterschiedliche Bekenntnisse und Lebenszusagen. Und das könnte man dann wieder in der Rekonstitution sehen mit der Zeit. Man sollte jetzt nicht denken, dass während der Bürgerrechtsbewegung, dass diese sich nicht verändert hätte. Es gab ja die Anti-Apartheid-Bewegung und das war sicherlich der Wegbereiter für bestimmte Bedingungen. Und Antirassismus ist natürlich kein gegebener Zustand, der sich nicht verändern würde. Es ist nicht etwas, was einmal passiert. Es ist nicht etwas, was wie ein singuläres Ereignis passieren könnte, sondern braucht eine ständige Erneuerung dieses Bekenntnisses und des Engagements. Denn es geht darum, diese Puzzleteile immer wieder zusammenzusetzen. Und da kann man die liberalen Formen des Gebens auch mit einbeziehen, auch die Flüchtlingshelfer zum Beispiel. Und nicht die Kondition zu reproduzieren, die dazu führen würde, dass ein Flüchtlingshelfer der Einzige wäre, der im Verhältnis zur Welt, die Hilfe braucht, tätig wäre. Es geht darum, Bedingungen zu schaffen, die überhaupt das Selbst dazu bringen, sich zu transformieren, ohne Aufoktroyierung von außen zu dem, was sie eigentlich und wer und was sie sein möchten. Ich würde kurz einen Kommentar anschließen würden zum Thema Afrika. Afrika ist ein interessanter Fall in dieser Debatte. Natürlich, das sagte ich ja schon, wird auch wichtig bleiben, denn Afrika bietet uns ein ganzes Archiv der Fragen des Borderings, der grenzbezogenen Ereignisse. Es ist nicht so, dass im präkolonialen Afrika keine Grenzen existiert hätten, aber die Funktion der Grenze war einfach wortwörtlich tatsächlich, dass man sie übertrat. Menschen haben Grenzen als Mechanismus ins Leben gerufen, um deren Überschreiten zu erleichtern. Es ging niemals um einen Mechanismus der Abschottung und des Ausschlusses. Das andere Interessante war, dass in Abwesenheit klassischer nationalstaatlicher Regierungsformen die Modalitäten der Zugehörigkeit immer multiple waren. Man war nicht zugehörig, weil man Bürger war, sondern es gab eine ganze Bandbreite der Zugehörigkeitsmöglichkeiten, die denjenigen zugänglich waren, die Bürger sein wollten, denjenigen, die nur Besucher sein wollten, denjenigen, die auch, obwohl sie Besucher waren, sich niederlassen wollten, aber nicht wirklich Bürger werden wollten. Die Frage ist also, wenn wir wirklich die Reichweite der Demokratie in diesen planetären Verstrickungen erweitern wollen, dann können wir das nur tun, wenn wir auch die Zugehörigkeitsformen diversifizieren, und zwar über die Staatsbürgerschaftsmodelle hinaus. Was jedenfalls Afrika betrifft, haben wir dieses sehr umfangreiche Archiv darüber, wie wir die Welt sehen. Denn die Frage der Grenzen ist ja hier das die alles Entscheidende. Unsere Welt wird immer kleiner, kann sich nicht ausweiten. Es ist nicht so, als ob morgen früh wir uns einfach auf einem anderen Planeten niederlassen könnten. Wir haben ja nur diesen einen. Und soll uns allen gehören. Wenn das so ist, dann sind die Bedingungen für seine Nachhaltigkeit, dass wir ihn teilen müssen. Denn wenn wir ihn nicht teilen können, dann kann uns nichts garantieren, dass dieser Planet überhaupt noch lange bestehen wird oder dass wir fortbestehen können als Menschheit. Wenn wir also Fragen des Borderings, der Grenzen aufwerfen, dann sind das die Themen, die wir uns vor Augen führen müssen. Wir haben eine doppelte Situation der Bestrafung bei Afrika. Es gibt nicht ein einziges Land der Welt, in dem afrikanische Menschen willkommen wären. Es gibt immer weniger Gastfreundschaft und insbesondere schwarze Menschen aus Afrika stehen ganz unten auf der Leiter derjenigen, die Gastfreundschaft erleben. Sie sind nicht willkommen. Sie werden aber auch auf ihrem eigenen Kontinent nicht willkommen geheißen, denn wir haben 53 oder 54 Staaten in Afrika, von denen jeder Einzelne mindestens 3 oder 4 Grenzen zu anderen Staaten hat. Und diese doppelte Bestrafung führt dazu, dass dieser riesige Kontinent von Casablanca bis Kapstadt nonstop braucht man einen ganzen Tag im Flugzeug. Also dieser riesige Kontinent wird zu einem im Grunde undurchdringlichen Ort. Natürlich wissen wir, warum koloniale Grenzen so sind, wie sie sind. Aber damit der Kontinent eine Macht und eine Kraft entfalten kann, muss er sich öffnen und muss ein Ort der Verweltlichung werden. Und ich denke, so können wir dann auch beginnen, die politischen und kulturellen Konsequenzen der Debatten über Grenzen zu betrachten. Wir hatten hier eine Frage der Frau, die sich darauf bezog, wie ein Staatsfeind definiert wird. Und da sagte David, ja, wir müssen erstmal die Funktion des Staats definieren. Also die Funktion des Staates als Wohlfahrtgarantiegeber wurde angesprochen. Sobald wir eine Funktion des Staates erreicht haben, in dem es nur noch um Überwachung oder Ausschluss geht, dann ist der Staatsfeind natürlich jeder, der sich dagegen wendet. Und das ist die wirkliche Tragödie unserer Zeit. Und natürlich tut es mir sehr leid, falls hier Menschen aus Schweden im Publikum sein sollten. Und ich denke, das friedfertige, waffenexportierende Schweden muss es einfach auch mal vor Augen sich führen. Es geht darum, Wohlstand zu generieren für einen Teil der Menschen und andere Menschen gleichzeitig auszuschließen und alle abzuweisen, die Wohlfahrt dieser Menschen in Gefahr bringen. Aber sicherlich muss man diese Definition noch genauer anschauen.
Of questions, three.
Machen wir eine zweite Fragerunde. Und bitte sind Sie knapp und präzise. Wir reden hier von Staatsgewalt und Nationalismus, aber mir geht es eigentlich um die Räume, die wir Tag für Tag besetzen. Wir alle besetzen ja Räume, akademische Institutionen, Kulturinstitutionen, vieles ist auch von einer alltäglichen Rassenkonstruktion geprägt. Zum Beispiel ist es so, dass die Leitungspositionen weiß sind, von Weißen besetzt sind. Es ist also quasi eine Eintrittskarte zu lösen, um da reinzukommen. Sie alle arbeiten an Kulturinstitutionen und meine Frage an Sie wäre, wie können wir diese rassenkonstruierte Gewalt an diesen Orten entfernen, überwinden und wie packen wir Schwarzsein ins Zentrum? Meine Frage ist für Achille Mbembe. Wenn Sie über schwarze Macht, schwarze Politik schreiben, da denke ich natürlich auch an die Drohne oder an die Enthauptung und die Flüchtlinge im Mittelmeer. Aber logischer erscheint mir eigentlich die Idee des sozialen Kontexts, der illegale Einwanderer in Europa, der keinen Anspruch auf Gesundheitsversorgung, medizinische Versorgung und andere Lebenshilfen hat. Können Sie dazu etwas sagen? Können Sie mir sagen, wie Sie da die Verbindung ziehen, also die Mikromacht und diese Situationen? Sie sprachen vom Ideal der Demokratie als eine Möglichkeit, Gewalt weltweit zu überwinden. Insbesondere haben Sie das mit Blick auf Afrika gesagt. Die Frage würde ich gerne eigentlich in Richtung Konzept der Demokratie wenden. Wie verstehen Sie Demokratie? Es gibt ja ganz unterschiedliche Varianten einer Realisierung von Demokratie. Für die meisten ist Demokratie das, was wir hier betreiben. Also Demokratie ist immer ganz eng gebunden an unseren westlichen Lebensstil. Unsere Lebensweise, das, was einhergeht, also mit dem Anspruch, diese Art von Demokratie dann auch in die Welt zu bringen, den Rest der Welt davon zu überzeugen oder damit zu beglücken. Also der Traum, dass die Grenzen niedergerissen werden können, wenn überall in der Welt der gleiche Lebensstatus gilt. Das geht aber nicht, denke ich. Wie sehen Sie das und welche Verbindung ziehen Sie zwischen dieser Frage und dem, was Sie hier ausgeführt haben? Junta und Warlord sind die Begriffe, die ich nennen möchte. Wir hatten sehr viele Griechen, die in den 1960er Jahren nach Deutschland kamen, auf der Flucht vor der Junta. Und dank ihnen haben wir sehr viele griechische Restaurants. Welche Verbindung ziehen Sie jetzt zwischen den Juntas und den Warlords, die wir heute sehen? Das Ende deiner Frage, Jessica, ist bei mir nicht angekommen. wie können wir diese akademischen und andere Räume öffnen, damit Blackness in diesen Institutionen seinen Platz findet? Ja, zum Thema, wir reichen mal den Eimer hier rum. Wenn wir an die Universitäten denken, die akademische Welt, dann ist es ja zumindest in der Moderne nach der Aufklärung so, dass zunächst einmal ein Rückgriff erfolgt auf die Aufgabe Lehre vermitteln, Lehre bieten, Bildung anbieten, war ein Mittel der Klassenbildung. Die Klasse sollte reproduziert werden. Das veränderte sich aber dann Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts bis ins 20. Jahrhundert hinein mit einem wesentlich stärkeren Zustrom zu den Universitäten. Mehr und mehr Menschen gingen auf Universitäten in den USA, in Großbritannien und auch sonst wo in der Welt. Wir haben heute viel, viel mehr Akademiker. Vor allen Dingen eben seit dem Zweiten Weltkrieg, seit den 50er Jahren, hat sich die Zahl der Akademiker enorm gesteigert. Und die Universität wurde sozusagen zum Ort der Kultivation der Mittelschicht. Und damit haben wir sie natürlich zu sehen als etwas, was Weißsein reproduziert. Und es war auch durchaus sehr selbstbewusst so angelegt als Selbstreproduktion. Eine gewisse Homogenisierung wurde angestrebt und realisiert. Wenn wir jetzt mal uns anschauen, wie unfreundlich das wirkt gegenüber jedem, der dieses anerkannte Set von Kriterien nicht verkörpert, wird deutlich, was es bewirkt. Also für diejenigen, die nicht weiß sind, ist die Universität feindliches Territorium. Das manifestiert sich in den Fakultäten und in vielen anderen Bereichen. Darüber gibt es auch umfängliche Datensammlungen. Die Fakultäten zum Beispiel akzeptieren durchgängig lieber weiße Männer als Frauen oder nicht weiße Männer. Auch was zum Beispiel Antwortraten angeht, wenn also Mails oder andere Korrespondenzen eingehen, bekommen weiße Männer eine Antwort und die anderen nicht notwendigerweise. Was bedeutet das für die Kultur des Ambientes selbst? Ich denke, das ist auch für Europa eine wichtige Frage. Hier kenne ich die Niederlande besser als Deutschland, aber wir haben auch hier ganz stark eine Feindseligkeit gegenüber Schwarzen. Die Frage ist, wie lässt sich dieser Ort des Akademischen sowohl räumlich öffnen als auch mit Blick auf die Bildung und das Wissen, was vermittelt wird und reproduziert wird. In Südafrika wird zum Beispiel die Kolonialisierung des Wissens zunehmend in Frage gestellt. Und es gibt ganz stark das Gefühl, dass eine Bildung, die abschottet, die sich abgrenzt, nicht das ist, was man will. In seinem Buch hat Achille Mbembe das sehr deutlich ausgeführt, die Kritik der schwarzen Vernunft. Also die Anerkennung des Wertes, des anderen Wertes, des Wertes des Andersseins ist es, was hier aussteht. Menschen mit anderen Erfahrungen, sowohl als Studierende als auch Mitglieder der Fakultäten, müssen in diese Transformation einbezogen werden, damit eine Öffnung gelingen kann, damit eben nicht nur das Ganze weniger feindselig wirkt, sondern damit auch tatsächlich Respekt stattfindet, damit auch tatsächlich in der Universität verkörpert wird die Heterogenität der Gesellschaft insgesamt. Ja, ich habe das Mikrofon weitergegeben an David, der das sehr schön beantwortet hat. Auf eine andere Art und Weise könnte man auch sagen, das Ganze sollte nicht so teuer sein. David hat ja auch den Aspekt der Armut genannt mit Blick auf die Frage, wer ist Feind und wer nicht. Und wir müssen sagen, dass Rassismus auch ganz stark ein sozioökonomisches Konstrukt ist. Und diese braunen Körper in diesen weißen Räumen sind mit Geld verbunden, wenn man mit Gebühren operiert, Studiengelder und so weiter und so fort, hat man ebenfalls eine ganze Reihe von ökonomischen Barrieren, die erst überwunden werden müssen. Ich habe kürzlich einen Workshop gemacht für Graduierte an der UCLA. Und da gab es ein Panel, das genau diese Fragen diskutierte. Und Studierende von unterschiedlicher Herkunft sprachen darüber und sagten, es ist tatsächlich so, dass die meisten derjenigen, die Geisteswissenschaften studieren, am Ende ihrer Studienzeit $100,000 Schulden haben. Es ist wirklich an der Zeit, dass wir eine kostenlose öffentliche Bildung haben. Die Frage der Demokratie und nach der sozialen Dimension. Die liberale Demokratie kann man natürlich auf unterschiedliche Art und Weise kritisieren. Das ist erfolgt und das ist natürlich die Demokratie, die ich gerade im Kopf habe, wenn ich hier von Demokratie spreche. Die Ausgangspunkte können ganz unterschiedlich sein. Unterschiedliche Archive können genutzt werden. Das chinesische Archiv zum Beispiel gibt uns Ressourcen, die Demokratie zu kritisieren. Etwas, was uns das indische Archiv nicht gibt. Aber wenn wir die liberale Demokratie aus der Perspektive Afrikas diskutieren wollen oder kritisieren wollen, dann lässt sich dazu Folgendes sagen. Erstens, die Idee der Demokratie ist nicht ganz und gar westlich. Sie wissen, was ich meine. Ich brauche das jetzt hier nicht näher auszuführen. Die Idee der Demokratie bezieht sich auf ein Projekt, eine Lebensgemeinschaft. Eine Lebensgemeinschaft nicht nur von Menschen, sondern eine Lebensgemeinschaft, die die Generationen überspannt, die auf der Prämisse eines anderen oder des anderen basiert. Das heißt, anerkennt, dass wir alle auch andere sind. Die Frage ist, wie wir das verorten, so dass es nicht nur gigantische Schulden sind, die nachkommende Generationen von uns übernehmen, sozusagen enteignende Verschuldung, die wir übertragen an unsere Nachkommen, sondern eine Schuld, die dazu beiträgt, dass der Mensch nicht das Menschliche zum Müll macht. In einer Zeit der Hyperfinanzialisierung der Wirtschaft und der Hyperabstraktion versucht natürlich, die Mechanismen zusammenzubringen, die den Menschen durchaus zu Abfall macht. Und etwas dagegen zu tun, wäre genau der Versuch, das zu verhindern. Das ist vielleicht der Versuch, den wir unternehmen könnten. Zur Frage der sozialen Schuld, Mikropolitik, das ist das, was uns einen Augenblick lang begleitet und dann verändert sich das. Aber wenn man die Kontinente bereist und ich selbst habe viele große Städte auch gesehen, Dakar und Lagos und viele andere und was mir immer wieder auffällt, ist die Menge von Arbeit, die Menschen in Pflege und Fürsorge stecken. Die Menschen reparieren, was kaputt ist. Objekte, soziale Beziehungen. All das hat auch mit Care zu tun. Also die Frage der Reparatur oder der Reparation ist eine, die wir noch nicht kritisch reflektiert haben. Und wenn das doch tatsächlich ein relevanter Aspekt des Alltagslebens von Menschen ist in diesem Teil der Welt, dann müssen wir Überlegungen zum Thema soziale Schuld ergänzen, um dieses Element der Politik, der Reparatur und der Fürsorge und Pflege, denn beides gehört zusammen. Das hat natürlich massive Konsequenzen auch für unser Verständnis von Technologie. Es muss auch die Technologie der Reparatur geben, die da wirkt, wo so viele Kräfte zum Beispiel gegen die Armen in den Städten wirken. Das bisschen, was die Leute haben, wird ihnen ja permanent genommen. Obwohl das ja vielleicht ein Weg sein könnte, den wir gehen könnten, um zu überlegen, was es heißt, wenn wir sagen, wir teilen die Welt in dieser Zeit der planetarischen Verwicklung. Das heißt nicht, dass man seine Grenzen total öffnen muss, um mit dem Elend der Welt fertig zu werden. Damit hat es gar nichts zu tun, sondern es hat etwas damit zu tun, ob wir uns gegenseitig etwas schulden. Und die Frage ist, was? Oder schulden wir uns gar nichts gegenseitig? Ich denke, das ist die Frage, die wir gemeinsam beantworten müssen. Das lässt sich national nicht mehr beantworten. Ich würde natürlich auch gerne selbst etwas sagen zur Rolle der Kulturinstitutionen und zum Geld als Torhüter oder Türsteher. Ich stelle das mal in einen größeren Kontext. Das Medium, in dem wir Beziehungen diskutieren, das Medium, mit dem wir menschliche Beziehungen und soziale Prozesse evaluieren, ist das Medium Geld. In unseren Gesellschaften aber funktioniert eine Art Abstrahierung oder Objektivierung menschlicher Prozesse durch diese Evaluierung durch Geld. Wir nehmen Zahlen, um diese Prozesse zu bewerten. Das heißt, im Kern dieses Prozesses, der eben nicht nur rassistische Grenzen reflektiert, zeigt sich auch die Selbstkolonialisierung unserer Gesellschaft. Im Kern der Prozesse scheinen wir andere auszugrenzen. Gleichzeitig haben wir es hier aber mit Prozessen zu tun, durch die wir uns selbst kolonialisieren. Ich lasse das mal so im Raum stehen für den Moment, aber Fakt ist, dass wir kämpfen müssen, um die Schwellen niedriger zu gestalten. Und ich kann Ihnen versichern, dass wir jetzt bereits schon sehr viele Programme zum Beispiel anbieten, ohne jede Bezahlung. Das reicht aber noch nicht. Das weiß ich auch und da stimme ich zu. Jetzt zum Ende des Tages sage ich aber auch noch, das offene Geheimnis ist, man sollte nicht alle Fragen beantworten. Wie? Sie haben eine Frage? Ich wollte eigentlich gerne, dass irgendjemand hier aus dem Publikum, einer oder eine, mir die Antwort auf meine Geschichte sagt. Wen sehen Sie, wenn Sie den Mann mit der Kapuze sehen? Ich denke an Jayvan Ma. Ich muss sagen, dass meine Generation für eine ganze Reihe kommender Generationen ziemlich viel Mist gebaut hat. Wir haben tatsächlich Mist gebaut weltweit, überall in der Welt. Wenn wir uns also uns mit aktuellen Daten befassen, dann sehen wir, dass 60-70% der Millennials nicht mehr an die Demokratie glauben. Sie sind durchaus damit zufrieden, für niemanden ihre Stimme abzugeben und autoritäre Führer zu haben, jemanden wie Trump, der natürlich unterhaltsamer ist als der dumpfe Bürokrat, der sich in irgendwelchen geheimnisvollen bürokratischen Labyrinthen verliert. Die Frage ist also, wie können wir zukünftigen Generationen mehr Hoffnung geben?
So, thank you very much and
herzlichen Dank und gute Nacht.